Willkommen zur Ausgabe 306 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der wie immer vergnügt lächelnde Michael.
Ja, wir sind kurz vor dem Berlin-Con. Nächste Woche ist es soweit. Nächste Woche fahren wir auf den Berlin-Con und hoffentlich können wir da ganz viele tolle Sachen uns anschauen. Ich habe schon so ein paar Sachen vorreserviert tatsächlich. Ich habe ein Compile-Exemplar für uns reserviert.
Du hast ein Compile-Exemplar für uns reserviert?
Da bin ich mal sehr gespannt. Das kann man ja auch einfach, das ist ja so ein kleines Ding, das kann man einfach so in die Tasche stecken. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall auch am Samstag abholen, sonst ist es weg. Und es gibt anscheinend nur eine geringe Zahl davon. Es gab so einen Pre-Order bei Pegasus. Könnt ihr übrigens immer noch machen. Und da kann man sich das dann schon besorgen mit der Erweiterung. Und es ist gar nicht so teuer. Ich glaube 20 Euro oder sowas.
Schön, dass du mir das auch erzählst. Dann kann ich tracken, dass wir es auch wirklich abholen.
Genau. Deswegen erzähle ich dir es jetzt.
Ja, fein.
Ja, außerdem werden wir auch tatsächlich auf der Verleihung der Goldenen Tatze sein. Am Berlin-Con. Wir haben heute Bestätigung bekommen, dass wir auf der Gästeliste stehen. Das heißt, wir werden uns das auf jeden Fall anschauen. Ich finde es immer noch ein bisschen seltsam, dass das auf der Ausstellerparty vergeben wird und nicht einfach öffentlich. Ich hätte es besser gefunden, wenn das einfach öffentlich vergeben wird. Ja, also
ja, lass uns doch einfach erstmal anwarten, wie das läuft und was das ist. Vielleicht wollten die auch selber erstmal so eine Art Testlauf haben, bevor sie dann in die breite Öffentlichkeit treten.
War ja auch relativ kurzfristig, sage ich mal. Ne? Ja, Jutta ist heute im Blindflug, im
wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann nur die ganz, ganz großen Überschriften im Moment lesen,
genau. Weil
ich beim Augenarzt war und so Augentropfen reingekriegt habe und das dauert ja immer, bis die Wirkung nachlässt. Und jetzt kommt die Sonne raus und knallt mir so richtig schön ins Gesicht, was bedeutet, dass ich jetzt endgültig blind bin.
Jutta guckt mich gerade hier von gegenüber an wie die Hypnotod. Ja, so sieht das aus,
Schatzi.
Die ganze Zeit.
Ich bin gerade nur schmückendes Beiwerk. Ich kann nicht wirklich viel beitragen.
All hail the Hypnotoad. Mhm. Ja, dann machen wir doch mal unseren Werbehinweis, damit wir heute über die News reden können. Wir haben übrigens beim letzten Mal den Werbehinweis vergessen.
Haben wir?
Ja.
Heieiei. Dann bringen wir jetzt aber wieder unseren obligatorischen Werbehinweis und vielleicht sollten wir wirklich mal so eine Aufnahme haben, die du dann quasi im Zweifel noch irgendwo reinschieben kannst.
Nee, ich finde es viel lustiger, wenn wir das vergessen und dann vielleicht zweimal machen müssen oder so.
Okay. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Markenprodukte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung. Wie gut, dass ich das auswendig kann und nicht von irgendeinem Blatt ablesen muss.
Genau. Ja, wir haben keinen Loot bekommen, glaube ich, diese Woche, weil wir halten uns ein bisschen zurück. Ich musste mich heute ein bisschen zurückhalten, während Jutta beim Augenarzt war, ich nämlich im Buchladen. Und da gab es ein Hitstar Rock und ich dachte mir so, nehme ich das jetzt mit? Nehme ich das jetzt mit oder warte ich doch lieber auf den Berlin-Con? Weil man will ja beim Berlin-Con auch was mitnehmen und dann haben wir wieder so viel Zeug da rumstehen. Na, ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe es nicht mitgenommen.
Ja, sehr gut. Ja, nee, wir haben keinen Loot im Moment bekommen, weil auch ich halt so denke, warum soll ich jetzt was bestellen? Ich gucke erstmal, ob ich es beim Berlin-Con dann vielleicht für 2 Euro günstiger kriege oder so. So richtig Megamesse-Rabatte kriegt man da ja in der Regel nicht, aber so ein paar Euro kann man ja dann schon bei dem einen oder anderen Spiel sparen.
Ja, ich hoffe, dass es auch ein paar Neuigkeiten gibt.
Ja, das kommt auch noch dazu. Was soll ich mich mit dem alten Scheiß belassen, wenn da neue Scheiß kommt?
Genau. Aber wir spielen morgen Abend tatsächlich das zweite Mal Thunder Road Vendetta, da freue ich mich schon sehr drauf. Wir drucken auch gerade 3D-Geländeteile, damit das Ganze noch ein bisschen hübscher wird.
Ja, ich bin ein bisschen neidisch, weil ich werde nicht dabei sein.
Ja, Jutta ist außer Haus leider, das heißt, der Rest des Packs spielt alleine.
Der Tabula Ludo Brettspielsalon muss diesen Freitag ohne mich auskommen.
Genau, aber wir werden da schön Blechschaden verursachen.
Ja.
Und werden da schön Thunder Road Vendetta spielen. Und der Pete von den Brettsägeln ist dabei, der ist schon total hibbelig auf dieses Spiel. Der wartet da schon tagelang drauf. Das wird bestimmt sehr, sehr spaßig.
Ja.
Ja, wir haben dieses Mal wieder ein paar News zusammengesammelt. Es sind tatsächlich wieder ein paar Industrie-News und eine davon, die kam jetzt gerade noch vor 2 Stunden rein. Die haben wir noch gerade reingenommen. Für uns ist heute Mittwoch, weil wir nehmen ein bisschen früher auf. Nee, heute ist Donnerstag.
Heute ist Donnerstag.
Ich bin so schlecht bei sowas. Heute ist Donnerstag. Wir nehmen ein bisschen früher auf, weil am Wochenende ist ein bisschen voll alles. Deswegen haben wir gedacht, wir nehmen jetzt schon mal einen Tag früher auf.
Ja, wie ihr gehört habt, ich bin unterwegs. Michael will dann am Wochenende weg sein. Also müssen wir jetzt gerade mal gucken, wie wir die ganzen Folgen aufgenommen kriegen.
Ja, auf jeden Fall, wo wir gerade bei Loot mitnehmen waren. Ja, Gamefound hat ein Riesen-Loot-Paket mitgenommen, nämlich Gamefound hat Indiegogo übernommen. Und das musste ich erstmal ein bisschen sacken lassen. So, wow, krass. Ja. Wer Indiegogo nicht kennt, Indiegogo ist quasi der Konkurrent zu Kickstarter. Das ist eine Crowdfunding-Plattform, weil halt nicht nur für Brettspiele, sondern für alles. Und die waren tatsächlich schon vor Kickstarter da und haben dieses Konzept eigentlich tatsächlich irgendwie ja, neu gebracht, sag ich mal. Ja, es gab vorher auch schon Crowdfunding-Plattformen und sowas, ja, aber die haben das zum ersten Mal in einer größeren Skalierung gemacht. Ja, und dann kam dann halt irgendwann Kickstarter und hat die einfach so links überholt. Aber Indiegogo ist tatsächlich schon vor Kickstarter da gewesen und die machen halt ganz viel generisches Crowdfunding, also nicht nur Brettspiele. Die haben tatsächlich relativ wenig Brettspiele, also der Umfang von Brettspielen, die, die bis jetzt haben, ist vernachlässigbar, sag ich jetzt mal. Mhm. Und die wurden jetzt von Gamefound übernommen. Gamefound ist ja diese große Brettspiel-Only-Plattform für Crowdfunding, die von Awaken Realms ist tatsächlich. Also Awaken Realms hat das ja ursprünglich mal gegründet, beziehungsweise der Gründer davon, Marcin Swierkot. Und die haben jetzt den Indiegogo-Laden einfach übernommen. Indiegogo hat so ein bisschen, also diese Pressemeldung hier, die klingt natürlich alle so, juhu, total super und so, ja. Aber musst du dir auch sagen, dass Indiegogo auch so ein bisschen so ein...
hat ein bisschen Probleme mit dem Ruf, oder? Ein
bisschen problematischen Ruf hat, sag ich mal, weil Indiegogo hat halt so Sachen wie Flexible Funding. Mhm. Das ist dann kein fixes Ziel für so eine Crowdfunding-Kampagne, sondern quasi alles, was reinkommt, auch wenn man ein gesetztes Ziel nicht erreicht, geht an den Projektgründer. Und wenn dann nur 50 Euro reinkommen, dann gehen halt 50 Euro an den Projektgründer. Ja. Und das hat dann auch dazu geführt, und noch viele andere Sachen, dass Indiegogo halt ja so ein bisschen Skandelchen immer so hatte und ein bisschen so ein Schmuddelfinken-Image, ja, weil da so Scammer waren und sowas, ja, und ganz viele so Sachen, wo man so gedacht hat, okay, und ganz viele Projekte, die auf Kickstarter quasi rausgeflogen sind, sind dann auf Indiegogo aufgetaucht. Auch weil Indiegogo deutlich weniger kritisch war mit den Projekten. Also Kickstarter hat er ja dann irgendwann richtig durchgegriffen und hat gesagt, zum Beispiel von irgendwelchen technischen Geräten, da dürft ihr nur bei Kickstarter sein, wenn es schon einen funktionierenden Prototypen gibt.
Ja.
Das war bei Indiegogo dann auch lange Zeit nicht so sehr. Deswegen sind ganz viele Sachen dann gewandert.
Ja, warten wir mal ab, was jetzt Gamefound aus Indiegogo macht, was daraus wird.
Ja, ich habe es noch nicht so richtig durchdrungen. Ich habe euch den Artikel mal verlinkt hier. Da ist sozusagen die Pressemeldung noch ein bisschen aufgearbeitet. Die sagen selbst, also Gamefound sagt, dass sie quasi die Reichweite von Indiegogo kombinieren wollen mit ihrer Technik für das Crowdfunding. Ja. Ich weiß aber nicht so genau, also ich meine, wenn man jetzt irgendwie nur über Brettspiele redet, ja, da hat Gamefound doch wahrscheinlich schon einen ziemlich großen Anteil der Reichweite, den man überhaupt erreichen kann in diesem Bereich, eigentlich schon aufgesaugt. Also wer der Brettspiel Crowdfunding macht, kennt Gamefound nicht. Und auf der anderen Seite, die Brettspiele auf Indiegogo sind vernachlässigbar. Also es gibt relativ wenig Brettspiele, die über Indiegogo finanziert werden und dann halt auch mit relativ niedrigen Beträgen. Also die große Reichweite für die sinnvoll wäre für Gamefound, gibt es bei Indiegogo eigentlich gar nicht. Das heißt, ich kann das noch nicht so richtig nachvollziehen, warum man das gemacht hat oder was das Ziel ist von dem Ganzen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass tatsächlich der echte Grund ist, dass man tatsächlich diese Horizontale expandieren will, dass man sagt, so, wir haben jetzt irgendwie diese ganze Technik hier gebaut für Crowdfunding und diese ganzen Geschichten gemacht mit Zahlungsabwicklung und so weiter, das ist ja alles super komplex und das wollen wir jetzt auch nutzen für Nicht-Brettspiele und deswegen, ja, statt da selbst jetzt irgendwie Reichweite aufzubauen und selbst das irgendwie aufzubohren und Gamefound quasi zu so einer generischen Plattform zu machen,
ja, gucken und wir einfach mal, wen wir auch nehmen können. Genau, und vielleicht auch die allerersten Erfahrungen, was ist bei so einem Nicht-Brettspiel vielleicht zu beachten und nicht zu beachten, wenn man so ein Crowdfunding macht, schon irgendwo im Sack zu haben, auch wenn Indiegogo da vielleicht nicht die allergrößte, perfekteste Expertise hat, haben die zumindest schon Erfahrung damit, wie es mit einem technischen Produkt oder irgendwas anderem halt funktioniert, ja, dass man da vielleicht hofft, einfach in die Breite zu gehen zu können und sich ein weiteres Standbein im Grunde genommen aufbauen zu können.
Also es wird auf jeden Fall spannend, was da jetzt demnächst passiert zwischen Gamefound und Indiegogo. Ja, ich find's auch krass, dass Gamefound das Kapital hat, um Indiegogo zu übernehmen. Also entweder läuft's bei Indiegogo nicht so gut, ja, oder die waren irgendwie sonst irgendwie relativ günstig, sag ich mal. Ich meine, Gamefound ist schon relativ groß. Die hatten 2024 ein Umsatzvolumen von ungefähr 160 Millionen US-Dollar. Das ist schon was und da fällt dann ja ein Prozentsatz sozusagen ab auf Gamefound. Aber trotzdem, wir reden immer noch über eine relativ kleine Firma.
Ja.
Ja, und Indiegogo ist halt schon relativ lang im Geschäft und hat richtig große Umsätze gemacht, seit sie gegründet wurden, also im Milliardenbereich. Ja, also weiß man auch nicht genau, was der Deal da ist. Vielleicht ist das auch irgendwie so ein Share-Exchange oder sowas, keine Ahnung.
Ja, also ich sag mal so, die Dauer, wie lange ein Geschäft schon existiert, Und die Umsätze, die mal gemacht worden sind, sagen ja nichts über den aktuellen Marktwert aus. Also das ist ja ein ganz kompliziertes Prozedere, so den Marktwert eines Unternehmens festzustellen. Gerade wenn es nicht börsengehandelt ist. Insofern kann das sein, dass das zwar alt ist vergleichsweise und vielleicht auch mal Riesenumsätze gemacht hat, aber wenn die damit nicht gut gewirtschaftet haben, können die trotzdem ein relativ preiswertes Geschäft gewesen sein.
Ja, keine Ahnung. Dann haben wir eine Neuankündigung ebenfalls auf Gamefound, beziehungsweise eine Kampagne, die auf Gamefound kommen wird. Und da werden viele Leute, die Arche Nova total cool finden, jetzt gleich aufhorchen, denn eine, ja, wie kann man das, ich kann es nicht so genau aussprechen, eine 3D-Edition.
Also eine Edition, 3D-Edition.
Genau, Edition, wo das E quasi zu einer 3 verändert wurde, von Arche Nova. Da gibt es demnächst auf Gamefound. Es gibt eine Preview-Seite dafür. Das ist anscheinend eine Big Box mit 3D-Gelände. Das heißt, es wird die Möglichkeit, also es gibt halt Miniaturen da drin und Geländeteile und sowas, damit das Ganze noch ein bisschen schöner wird. So ähnlich wie bei Terraforming Mars, da gibt es das ja auch. Ja, da gibt es auch dieses relativ teure 3D-Gelände und so. Und das ist wohl der Sinn hier.
Ja, oder Burgen von Burgund, wo es ja auch diese Deluxe Edition gibt, wo du dann auf einmal 3D-Objekte hast.
Ja. Haben wir euch verlinkt, könnt ihr euch angucken. Wird wahrscheinlich nicht ganz günstig werden, würde ich vermuten. Ja.
Und für wann ist die angekündigt oder gibt es da noch kein konkretes Datum?
Da gibt
Datum?
Es noch kein konkretes Datum.
Okay.
Ich gucke nochmal gerade hin, aber ich glaube, es gibt da noch kein konkretes Datum.
Soweit meine geblendeten Augen es sehen, steht da nichts.
Genau, es ist ein Campaign-Preview und es folgen diesem Campaign-Preview-Moment 54.000 Leute. Das ist schon krass.
Also scheint kein unerheblicher Gamefound-Projekt, kein unerhebliches Gamefound-Projekt zu sein.
Ja. Nicht unerheblich ist auch, was Pegasus angekündigt hat, nämlich von Pegasus gibt es ein neues Dorfromantik. Das ist, glaube ich, genau das, von dem der Peter in unserem Interview bei dem Spiel des Jahres geredet hat.
Glaube ich auch.
Genau. Und zwar Dorfromantik, leichtes Gepäck. Das ist eine portable Urlaubsversion von Dorfromantik mit einem Magnetbrett.
Uiuiuiui. Ich weiß nicht, ob wir es gebraucht hätten.
Ja, ich finde das eigentlich eine coole Idee, weil das ist ja auch so ein Spiel, was man einfach mal so rausholt und einfach mal ein bisschen kooperativen Spaß für hat. Ich würde gerne mal wissen, wie die das machen mit diesen ganzen Legacy-Elementen da drin und ob das dann quasi eine fixe Version ist. Weil das kann ich mir irgendwie schwierig vorstellen mit so einem, also wenn da irgendwie noch Boxen drin ist, die drin sind, die man aufmachen kann. Außerdem kostet das Ganze nur 20 Euro. Das heißt, da kann ja auch, also da ist ja auch ein bisschen ein Limit gesetzt von dem Material, was da drin sein kann, ne?
Ja, aber andererseits, das meiste von den Dingen sind ja Pappplättchen oder Pappmarker gewesen. Einfach hinten eine Magnetfolie dran kleben.
Ja.
Kannst und dann auf dem Board entsprechend Flächen vorsehen, weil normalerweise spielst du es ja erstmal ohne Board. Dann bist du vielleicht von der Fläche etwas limitiert, wo du dein Dorf bauen kannst. Und hast da vielleicht Restriktionen, aber irgendwo Marker platzieren. Oder aber du hast halt keine Pappmarker und dafür hast du ein Blöckchen, wo du irgendwie Dinge abstreichst oder so.
Ja, wir werden sehen. Ich gehe mal von aus, dass wir das im September schon uns angucken können auf dem Pressetag bei Pegasus.
Ja.
Da werden wir dann, sobald wir da was von wissen, werden wir da berichten von. Dann gibt es eine Ankündigung von einem Spiel, von dem ich tatsächlich noch nichts gehört habe, was aber doch anscheinend relativ viele Leute irgendwie schon kennen und das gefeiert haben auf der Brettspielwiese, nämlich Draft and Write Records. Das gibt es jetzt demnächst auf Deutsch von Brettspiellösung. Brettspiellösung ist eigentlich so ein Laden, der macht so Inserts, so 3D-gedruckte Inserts und sowas. Und tatsächlich kommt dieses Spiel auch mit einem Insert schon. Kostet 30 Euro, kommt im Oktober. 1 bis 6 Spieler, ab 10 Jahre, 30 Minuten Spielzeit. Und das Ganze fällt in diese Kategorie Rockband oder Rockspiele.
Ja, Hard Rock, 1977.
Genau, genau.
Und irgendwie gab es da doch noch eins, das jetzt mittlerweile rausgekommen ist zum Thema Ich bin ein Rockstar. Und Deep Print Games hat was in der Mache, das auch in die Richtung geht. Wir gründen eine Rockband. Das haben wir ja letztes Jahr von dem Pressetag berichtet.
Genau.
Also Rockstar und Rockband scheint gerade eins der großen Themen zu sein.
Ja, und wie der Name schon sagt, Draft and Write, es ist ein Draft and Write-Spiel. Und es kommt im Oktober, habe ich schon gesagt. Das Ziel bei dem Spiel ist es, eine harmonische, schlagkräftige Band zusammenzustellen. Für diese Band Termine zu planen, Gigs ranzuschaffen und gleichzeitig, das finde ich echt cool, ich glaube, das müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken, und gleichzeitig versuchen, Skandalen aus dem Weg zu gehen. Das finde ich eine lustige Idee. Ja, dass
ich
man
werde
auch mal
wahrscheinlich die Skandalnudel vom Herrn werden.
Ja. Ich bin übrigens mal gespannt, wenn Rock Hard 1977 in Deutsch rauskommt, ob wir wieder nicht schwach werden und unsere englische durch eine deutsche Version austauschen.
Ja, das hat schon einen richtigen Drive und das wäre auch genau ein Spiel für die Zielgruppe, die wir in der Regel nicht mit englischen Spielen spielen können.
Naja, gucken wir mal. Naja. So, eröffnet hat der Ticket-Shop von der Spiel, der ist seit ein paar Tagen offen. Oder sagen wir mal so, er war offen, dann war er wieder geschlossen, dann war er wieder offen.
Er holpert so ein bisschen los.
Ja, es gibt ja dieses Jahr nur noch Tagestickets für die Spiel. Und letztes Jahr war es ja so, dass Tickets ausverkauft waren kurz vorher. Und das hat wohl dazu geführt, und dann kam noch dazu, dass die Spiel relativ gut getrommelt hat dafür, auf den Social-Media-Kanälen gesagt hat, hier, morgen macht der Ticketshop auf, übermorgen macht der Ticketshop auf. Und als er dann aufgemacht hat, sind halt alle draufgesprungen und das Ding ist irgendwie nach einer halben Stunde schon in die Knie gegangen. Schwupp,
weg war's.
Ja, wobei ich auch ehrlich gesagt, also ich meine, ich habe ja auch schon große Messen organisiert, ja, und ich kenne das Problem mit diesen Ticketshops auch, ja, weil die werden meistens von den Messezentren organisiert und das sind halt alles nicht so richtig die IT-Spezialisten, sag ich jetzt mal. Denn selbst wenn da viele Leute drauf gehen, sollte sowas eigentlich nicht in die Knie gehen, wenn man das ordentlich macht. Ja,
ja, da hat halt jemand die Serverkapazitäten nicht richtig berechnet für den Start.
Aber ich würde ja erwarten von so einem Anbieter, also jetzt nicht für das Spiel, ne, sondern von dem Anbieter, der diese Technik dazu liefert, dass der sowas irgendwie mal gemacht hat.
Ja. Ja?
Also auf jeden Fall ist er in die Knie gegangen, war dann irgendwie ein paar Stunden weg und kam dann wieder. Aber
dann war er, glaube ich, noch mal weg.
Nee, war alles gut. Dann ging alles. Es gab halt so ein bisschen Probleme für Leute, die bestellt hatten, ja, aber keine Bestätigungs-E-Mail bekommen haben. Also falls ihr da draußen bestellt habt, aber keine Bestätigungs-E-Mail bekommen habt, dann ist eure Bestellung nicht durchgegangen. Dann müsst ihr das noch mal machen. Ja.
Ja.
Also guckt da bitte noch mal drauf. Und außerdem,
ja, und guckt dann auch ganz genau, ob vielleicht schon Geld irgendwie abgebucht wurde oder nicht. Sollte eigentlich nicht sein, aber man weiß ja nicht, ob nicht noch irgendwo der Fehlerteufel steckt, der noch nicht entdeckt wurde.
Und außerdem, und das sagt die Spiel auch ständig und das ist auch genau richtig, ihr müsst nicht jetzt unbedingt schon eure Tickets kaufen. Es sind ja
noch ein bisschen
hin
bis Oktober.
Es sind noch genug da und es wird auch genug Tickets geben. Ihr solltet sie vielleicht nicht in der Woche davor erst holen. Ja? Das ist dann vielleicht ein bisschen zu kritisch. Aber bis Oktober läuft da noch ziemlich viel Wasser den Rhein runter. Ja? Da könnt ihr noch ein bisschen warten. Ihr müsst nicht alle irgendwie jetzt auf diesen Ticketshop springen und FOMO kriegen und so.
Und ich denke auch, dass es ein paar mehr Tickets gibt, weil sie haben nicht nur für die normalen Besucher die Tickets auf Einzeltickets umgestellt, sondern auch für die Presse. Die Presse hatte bisher immer automatisch ein Dauerticket. Und wir müssen jetzt auch, als Presse muss man jetzt eben auch Einzeltickets sagen und genau sagen, an welchen Tagen man kommen möchte. Was bedeutet, dass mit Sicherheit eine ganze Reihe von Pressenleuten, die vielleicht nur den Mittwoch und den Donnerstag da sind und sich den Rest schenken, da sehr viel spezieller Tickets anfordern werden und dementsprechend dann auch mehr Kontingente übrig bleiben werden.
Also zum Beispiel, wir werden am Samstag nicht da sein, das ist nur zu voll.
Ja.
Deswegen das Samstagticket haben wir halt gar nicht dann, ne? Naja, also wie gesagt, alle locker bleiben. Es ist alles gut. Ich finde den Ticketshop übrigens auch relativ gut gemacht. Also ich habe schon echt viel schlechtere Ticketshops gesehen. So von der Benutzerfreundlichkeit und so ist das schon ganz nett gemacht.
Für alle, die das nicht wissen, das ist gerade ein super Lob gewesen.
Ja, von mir schon, ja.
Michael ist da sehr, sehr kritisch.
Ja, es gibt noch eine Neuankündigung oder wir haben noch ein paar Neuankündigungen. Einmal gibt es jetzt, wir hatten das glaube ich schon mal in den News gehabt, Memoir 44 gibt es jetzt als Pre-Order. Das ist ein Spiel von Spielworks, beziehungsweise von Days of Wonder. Und das ist ein sogenanntes Command-and-Colors-Spiel. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Battlelore zum Beispiel war auch so ein Command-and-Colors-Spiel. Das haben vielleicht einige schon mal gehört. Oder auch das Game of Thrones, das Battles of Westeros-Spiel. Mhm. Das ist auch genauso ein Spiel. Die benutzen alle dasselbe Konzept. Das ist Hexfeld-Strategie mit Einheiten. Und man hat halt, das Hexfeld ist halt eingeteilt in linke Bereich, mittlerer Bereich, rechter Bereich. Und in jeder Runde spielt man eine Karte und die Karte gibt vor, in welchem Bereich ich Einheiten bewegen und agieren lassen kann. Das ist so die ganz grobe Idee dabei. Und das gibt es halt in ganz, ganz vielen Varianten. Von super, super einfach, wie zum Beispiel das Battle of Hoth, was jetzt demnächst rauskommt von Asmodee. Das ist sozusagen die Familienversion, sage ich jetzt mal davon, ja, mit Star Wars-Thema. Bis hin zu den GMT Command and Color Sachen wie Samurai Battles zum Beispiel oder auch Da gibt es noch so Mittelalter-Versionen von zum Beispiel. Und die sind dann relativ komplex. Da gibt es viele Effekte und sowas, die das noch beeinflussen können und so Wettersysteme und so ein Zeug. Aber im Kern ist das alles dasselbe System. Und einer der Urväter von diesem System ist Memoir 44. Das ist ein Hexfeld-Strategiespiel im Zweiten Weltkrieg. Und das gab es nie in Deutsch. Das kam von Days of Wonder raus, also quasi von Asmodee, wenn du so willst. Ja. Vor, glaube ich, 15 Jahren oder sowas. Ja. Und wurde aber nie in Deutsch aufgelegt, weil Thema ist natürlich ein bisschen problematisch. Das ist ein Hexfeld-Strategiespiel, das ist vielleicht auch nicht für jeden was. Und Spielworks hat sich jetzt entschieden, das in Deutsch rauszubringen. Was ich ein bisschen witzig finde, weil das ist immer noch ja bei Days of Wonder und es ist ja immer noch damit bei Asmodee. Und das kommt jetzt aber bei Spielworks raus. Also da würde ich auch gerne mal wissen, wie sowas zustande kommt. Ja. Und das ist das erste Mal, dass das Spiel in Deutsch rauskommt. Ja, da gibt es jetzt auf jeden Fall die Pre-Orders ab dem 22.07., ja. Also laufen jetzt schon.
Vielleicht war da bei Spielworks jemand, der es unbedingt auf Deutsch rausbringen wollte und Asmodee hat gesagt, beziehungsweise Days of Wonders, nee, haben wir kein Interesse dran und dann gab es einen Deal.
Vielleicht. Spielworks hat ja ein richtig cooles Programm, finde ich. Die machen richtig coole Spiele und bei denen hat man so das Gefühl, die suchen sich sehr, sehr, sehr ausgesucht Sachen raus, die sie machen wollen. Also das ist so ein, Spielworks halte ich für so eine Art Brettspiel-Konnoisseur. Muss man sozusagen, ja. Und Memoir 44 ist auch ein tolles Spiel. Ich habe das auch seit Jahren im Schrank. Komme leider wenig dazu, das zu spielen, weil das Thema und auch das Spielkonzept ist für Jutta nix. Aber es ist ein schönes, einfaches, leichtgewichtiges Strategiespiel. Also gibt es auch, wie gesagt, diverse Varianten.
Ja, aber das Thema ist wirklich...
Ja. Könnt ihr auf jeden Fall jetzt pre-ordern bei Spielworks. Kommt im Herbst raus, wird 65 Euro kosten. Es sind ganz viele Miniaturen drin übrigens.
Okay.
Dann gibt es eine Ankündigung von Edition Spielwiese, auch ein schöner Verlag, der tolle Sachen macht. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, nämlich das Spiel Oh No, We Crashed.
Ja.
Mit einem Raumschiff abstürzt auf einem Planeten und die Einzelteile für die Reparatur zusammensuchen müssen. Das kommt ab dem 6.8. in den Handel.
Mhm.
Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, als es angekündigt wurde. Und jetzt wird das tatsächlich Anfang August wird das dann verfügbar sein und dann kann man sich das holen.
Ja, und da gibt es einen Eintrag bei Boardgame Geek, den man sich halt angucken kann, wo man dann auch erste Bilder dazu sieht.
Genau.
Das scheint ja gerade auch so ein beliebtes Thema zu sein, so abstürzende Raumschiffe.
Ja. Keine Raumschiffe gibt es in Civolution. Dafür kriegt das eine Erweiterung. Aber es ist leider keine richtig große Erweiterung, sondern nur so eine kleine Mini-Erweiterung, so ein Umschlag, mehr oder weniger. Sie heißt Acceptance Letter und das kommt im Herbst, wird auch nur 10 Euro kosten. Ich habe Civolution, haben wir leider nicht gespielt bis jetzt.
Richtig.
Vielleicht ergibt sich das mal, der Pete hat das ja.
Mhm.
Ich kann nichts Genaues dazu sagen, was da drin ist, aber das wird auf jeden Fall im Herbst rauskommen. Das ist tatsächlich nur so ein Umschlag. Ja, vielleicht sehen wir da auch auf dem Pressetag von Pegasus mal ein bisschen mehr davon.
Ja, in dem Text zu dieser kleinen Erweiterung wird so ein bisschen angedeutet, dass man jetzt ja die Basisprüfung absolviert hat und dass jetzt die große Abschlussprüfung irgendwie kommt.
Okay, okay. Dann haben wir noch eine Industrienachricht von Zattoo Games. Die haben im Moment ein bisschen Kritik auszuhalten. Zattoo Games ist ein sehr, sehr großer Brettspielladen in England. Ich habe da tatsächlich auch schon mehrmals bestellt. Vor allen Dingen damals, als Brexit noch nicht war. Da habe ich da relativ oft bestellt, weil die halt relativ gute Verfügbarkeit von Spielen haben. Und das kann man sich vorstellen, das ist wie Fantasy-Welt mehr oder weniger. Ja. Und die sind halt ziemlich groß. Das sind einer der größten Brettspielversender in England und damit wahrscheinlich auch in Europa. Und die haben ja so ein bisschen Kritik bekommen, weil sie angeblich Praktikanten mehr oder weniger ausnutzen. Ja. Da gab es wohl, es gibt ja diese Seite Glassdoor, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast.
Nee, aber ich würde vermuten, dass es vielleicht sowas ähnliches wie Kununu ist.
Genau, das ist sowas ähnliches wie Kununu. Da kann man halt als Mitarbeiter Bewertungen abgeben für den Arbeitgeber.
Mhm.
Und da gab es wohl richtig viel schlechte Kritiken für Zattoo und es gab auch ein paar Reddit-Threads dazu, dass die wohl Praktikanten ausgenutzt haben. Es gibt da wohl in England so ein System, wo du als Praktikant eingestellt, also ich sag jetzt mal, das nennt sich irgendwie Apprenticeship oder sowas, also
ja.
Quasi sowas wie, es ist jetzt kein Internship, die direkte englische Übersetzung oder sowas wie Praktikanten, kann man eingestellt werden und dann ist man ausgenommen von so ein paar Regulationen, also zum Beispiel die Höhe des Mindestlohns und sowas.
Mhm.
Und angeblich hat Zattoo Games halt die Praktikanten eingestellt, dann so lange wie dieses Internship, wie dieses Praktikantending maximal außen mal dauern darf, und dann haben sie wieder gefeuert.
Ja.
Und die nächsten Praktikanten geholt. Außerdem gab es Kritik darüber, dass die Vorgaben, die man da erfüllen muss, relativ hoch sind und dass das nicht schaffbar ist. Also da wurde gesagt, 120 Picks, also 120 Sachen in Pakete packen pro Stunde. Und das, ja, also da gab es ein bisschen Shitstorm, muss man sagen. Wir haben euch einen Artikel verlinkt, der das Ganze ein bisschen aufarbeitet und der auch ein Interview geführt hat mit dem mit einem der, der Chefs bei Zattoo. Und ja, der weist das natürlich alles zurück. Ne? Also man weiß jetzt auch nicht so genau, was da jetzt, wer jetzt quasi recht hat. Muss man allerdings sagen, er ist da ziemlich offen in diesem Interview. Ja? Mhm. Er sagt zum Beispiel, dass 120 Picks jetzt nicht unnormales wären. Ja? Das wäre problemlos schaffbar. Sie haben auch so ein intelligentes Lagersystem. Das haben wir bei Pegasus zum Beispiel auch gesehen. Pegasus hat so ein richtig cooles, riesiges Lager mit so ganz modernen Sachen drin, wo sich die gesamten Lagerdinger so bewegen und so.
Wo sich die Lagerregale so hin und her bewegen, genau. Sodass man dann eben auf die Gesamtfläche mehr Regale bekommt, weil man halt immer nur ein oder zwei Gänge frei hat und wirklich zugreifen kann. Genau. Und dann schiebt man den Rest halt einfach zusammen, automatisiert.
Und solche modernen Lager funktionieren halt so, da gibt es halt nicht irgendwie jetzt den Regalbereich, wo jetzt irgendwie, keine Ahnung, D&D-Rollenspielbücher liegen und nirgendwo anders liegen D&D-Rollenspielbücher. Mhm. Nein, wenn quasi geliefert wird, also wenn was von einem Hersteller kommt, dann sagt die Software, wo sie das hinlegen sollen, an welchen Regalplatz. Und die Software optimiert das nach der Bestelldynamik. Das heißt, wenn bestimmte Artikel immer oft zusammen bestellt werden, dann liegen die halt auch nah beieinander. Ja?
Ja.
Und genauso optimiert das System auch, wenn jetzt jemand
so einen Laufweg halt ablaufen genau. muss.
Also wenn jetzt, wenn wir was bestellen, dann ist das wahrscheinlich nicht, weil wir bestellen all over the place. Ja?
Wenn wir jetzt bei einem großen Versender bestellen würden und da eben 5 Spiele bestellen würden, dann würde der die in der Reihenfolge genannt bekommen, wie der optimale Laufwerk in dem Lager ist, damit er möglichst wenig Strecke zurücklegen genau. muss.
Da gibt es ja diesen Witz, ja, dass bei Amazon im Lagerhaus immer die Beziehungsratgeberbücher direkt neben den Waschmaschinen stehen.
Genau.
Ja, so ungefähr muss ich mir das vorstellen. Und da sagte er halt, dass da 120 Picks eigentlich auch ein Standardwert ist in der Branche. Außerdem sagt er auch, dass, und das wird auch von Boardgamewire hier nochmal nachvollzogen, dass die Churn-Rate, das ist die Rate, wie viele Leute gehen sozusagen, die eingestellt wurden, gehen wieder weg. Oder beziehungsweise genauer, glaube ich, ist das definiert mit, wie viele Leute, die am Anfang des Jahres da gearbeitet haben, arbeiten noch am Ende des Jahres da. Und die Churn-Rate von Zattoo ist tatsächlich höher als der Durchschnitt in der Logistikbranche in England.
Ja, jetzt müsste man natürlich wissen, wie lange so dieses Spezialpraktikum dauern darf. Weil wenn das länger als ein Jahr dauern darf, dann würde sich das ja von selbst erklären.
Nee, das ist definitiv weniger als ein Jahr.
Okay.
Ja, könnt ihr mal lesen. Das Interessante an diesem Artikel und auch an dem Interview ist, das gibt so ein bisschen Hintergrundinformationen auch, wie sowas funktioniert. Also wie funktioniert so ein großer Retailer? Fantasy-Welt hatte ja auch mal so ein bisschen Shitstorm am Hacken, ja. Wegen denselben Sachen mehr oder weniger.
Ja gut, das ist jetzt auch gerade, wenn es um Praktika geht, immer... Ja,
das war es jetzt nicht bei Fantasy-Welt, aber...
Ja, aber wenn es halt um so kleinen Anstellungen, also Teilzeitarbeit oder Praktikum oder irgendwas in der Richtung geht, ist das ja das, was so am ehesten dann anrüchig wird. Wenn Zeiten irgendwie nicht sauber getrackt werden oder Leute eben nur in diese Zeitanstellung kommen und dann nach der... Ja, maximal halt freigesetzt wird. Das sind natürlich auch verlockende Praxen das ist halt verlockend für die Unternehmer. Wenn sie sich fest an einen Mitarbeiter binden, dann sind sie fest an den Mitarbeiter gebunden. Ja,
vor allen Dingen, wir reden hier über die Logistikbranche und auch solche Versender gehören halt zur Logistikbranche. Das ist halt, das sind halt prekäre Arbeitsverhältnisse unter Umständen.
Ja, absolut.
Für Leute, die im Lager arbeiten.
Und ich meine, wie oft hören wir in den Nachrichten, dass irgendwas bei Amazon und Co. in den Lieferketten nicht okay ist. Sei es die Fahrer, sei es die Lagerarbeiter. Da wird ja immer mal wieder irgendwas aufgedeckt, dass da nicht so richtig gut mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Ist ein schwieriges Thema.
Kommen wir mal zu spannenderen Sachen, beziehungsweise nein, erfreulicheren Sachen, würde ich sagen. Das erste ist, da habe ich, als ich es gesehen habe, ich gedacht, okay, shut up and take my money. Und zwar, Wizards hat angekündigt, dass es eine Stranger Things Dungeons & Dragons Box geben wird. Es gab ja schon mal eine mit dem Abenteuer von Will. Ja, das gab es als so Retro-Box mit einer Demogorgon-Figur. Schon länger her, war glaube ich zur ersten Staffel. Aber jetzt bringen sie eine zweite Box raus, die auch wesentlich teurer ist, nämlich $50. Und da kann man Eddie Munsons D&D-Kampagne nachspielen, die ist da nämlich drin. Mhm. Das heißt, der Charakter aus der, ich glaube, 4. Staffel ist das, ja, der Meister war quasi vom Hellfire Club.
Genau, der Dungeon Master vom Hellfire Club.
Genau. Und das kann man dann, das kann man da spielen. Es sind mehrere Abenteuer drin, die auch anscheinend wie so Retro-D&D-Abenteuer gestaltet sind. Ich meine, wir reden ja hier von den 80ern. Ja? Das heißt, die spielen ja D&D in den 80ern. Und da bin ich sehr gespannt.
Hat das ja alles noch ein bisschen anders ausgesehen, genau. Zumindest was die äußere Hülle ansah.
Genau, ich bin sehr, sehr gespannt und ich will das auf jeden Fall haben. Ja? Und zwar in echt, nicht nur elektronisch. Welcome to the Hellfire Club heißt das Ganze. Und kommt, glaube ich, im Oktober raus. 7. Oktober ist der Release.
Ja, und ich finde das T-Shirt, das da auf der Comic-Abbildung ist, cool. Eben nicht rein weiß, sondern so schwarz und dann...
Ja, aber das genau dieses T-Shirt habe ich ja. Das ist ja das Hellfire Club T-Shirt. Das ist so ein Baseball-Jersey mit schwarzen Ärmeln und einem weißen Mittelteil. Genau dieses T-Shirt besitze ich.
Ja, aber ich weiß nicht. Ich habe ja auch so eins, aber ich hatte den Eindruck, dass das mehr weiß hat, als das da auf der Abbildung. Aber ich muss mir das nochmal angucken.
Ja.
Ich, das ist so heilig, dass ich das so selten aus dem Schrank nehme, weil ich mich nicht traue. Ich will nicht, dass das dünn gewaschen wird.
Ja, dieses T-Shirt kannst du dann direkt benutzen bei der Neuankündigung von Pegasus, nämlich Paws Up. Das ist ein Spiel, das ich auch sehr spannend finde vom Thema. Und zwar geht es darum, dass es ein Social Network gibt für Katzen und Hunde. Also von Katzen und Hunden für Katzen und Hunde. Deswegen heißt es auch Paws Up. Verstehst du? Paws Up.
Ja,
ne?
Ja.
Und da muss man Pfötchen sammeln. Ist das nicht toll?
Ja, das ist super süß, Schatzi.
Ja, und man muss sein Profil mit süßen Bildern von Katzen und Hunden füllen und dann die meisten Pfötchen sammeln. Und wer die meisten Pfötchen sammelt, gewinnt.
Ja.
Das will ich haben.
Ja, das will ich haben. Das dachte ich mir, dass das auch so ein Shut Up and Take My Money Moment für dich war.
Ich frage mich nur, warum gibt es das nicht nur mit Katzen? Können wir diese Hunde nicht irgendwie rausnehmen? Da, vielleicht können wir zwei kaufen und die Hunde rausnehmen und die Katzen dafür reintun.
Ich weiß nicht, ob da nicht ein gewisses Ungleichgewicht entsteht. Da müssen wir uns erst die Regeln genauer angucken.
Schauen wir mal. Dauert 15 Minuten, ab 8 Jahre, 2 bis 5 Spieler. Kommt im Herbst auch raus.
Ja.
Glaube ich. Ich gucke nochmal kurz nach. Sekunde.
Ich kann nicht nachgucken, nicht so klein.
Du siehst nichts, genau. Nein, es ist tatsächlich schon verfügbar.
Ja, Schatz, warum noch nicht bestellt?
Ja, das, in der Tat, das frage ich mich auch gerade. Ich glaube, vielleicht kommt demnächst doch noch ein bisschen Loot rein. Ja.
Okay.
Ist auf jeden Fall sofort verfügbar.
Ja, wobei, da musst du dich jetzt sputen, damit es vor dem Berlin-Con reinkommt.
Nee, das wird nicht, aber das wird so typisches, was man im Berlin-Con mitnimmt.
Ja, ja. Genau.
Genau. Ja, und unsere letzte Ankündigung ist auch was für Jutta.
Ja.
Von Codenames hat Heidelberg eine Hogwarts-Edition angekündigt, also eine Harry-Potter-Edition.
Ja, Schatzi, und nachdem du mich darauf aufmerksam gemacht hast, habe ich es mir nochmal genauer angeguckt und jetzt glaube ich, ich muss das haben.
Ja, das wäre unser erstes Codenames tatsächlich. Kommt im 4. Quartal raus für 4 Spieler, dauert 15 Minuten, ab 10 Jahre, wird 35 Euro kosten.
Ja, und außerdem hat Manuel ja neulich gesagt, dass er Codenames ganz gerne spielt und cool findet.
Ja, ich fürchte nur, ich bin da total verloren. Ich kenne ja die ganzen Hogwarts, die ganzen Harry Potter Sachen nicht im Detail.
Ja, Schatzi, da müssen wir Harry Potter nochmal gucken.
Jutta ist da ja total krass. Da sagt man irgendwie, wie heißt der eine Dude, der in der Szene da hinten im Hintergrund die Tür aufgemacht hat. Ja, das ist ganz klar, das ist der und der und der.
Michael übertreibt maßlos und ich habe festgestellt, dass mein Hogwarts-Wissen in den letzten 5 Jahren auch massiv abgenommen hat.
Dann müssen wir doch nochmal
Wir müssen nochmal Session machen, genau. Oder vielleicht auch nochmal Hörbücher hören.
Wir hören uns die komplette epische Saga von Cold Mirror auf dem Weg nach Berlin zum Berlin-Con an.
Nein, wir hören Rufus Beck.
Schaffen wir gar nicht, das sind ja irgendwie 30 Stunden oder so.
Ja gut, die ganze Harry Potter Serie werden wir auch nicht schaffen. Die sind ja auch irgendwie, ich glaube, das ist ein Buch irgendwie 28 Stunden lang oder so.
Ja, also falls ihr das noch nicht kennt, Cold Mirror hat eine YouTuberin, Podcasterin, die hat über mehrere Jahre einen Podcast gemacht, wo sie immer 5 Minuten aus dem ersten Harry Potter Film nimmt und den quasi zu Tode analysiert. Mit solchen Geschichten wie diese Kulissen da. Und dann ruft sie irgendwie in England an bei dem Schloss, wo das gefilmt wurde und fragt, ob der Weg da schon immer asphaltiert war. Und das ist so völlig bizarrer Kram, ja.
Ja, oder irgendwie, da ist ein Kristallbecher oder ein Set von Kristallbechern auf dem Tisch und sie will wissen, wo man diese Kristallbecher jetzt herbekommen kann und was das für Kristallbecher sind und findet dann irgendwelche verrückten Informationen über eine Kristallglasmanufaktur, die es gar nicht mehr gibt und alles total rar und das ist voll kurios.
Ja, und das ist immer so ungefähr eine Stunde lang für die Diskussion von 5 Minuten aus dem Film. Und sie hat den ersten Film komplett gemacht. Das heißt, den ersten Film hat sie komplett gemacht, hat aber dann nicht beim zweiten weitergemacht, sondern erstmal was anderes. Aber ist auf jeden Fall toll und kann man sich super anhören, denn da ist natürlich auch der gewisse Cold Mirror-Humor immer dazwischen und es gibt viel zu lachen. Also wer das nicht kennt, hört euch das mal an, das ist lustig.
Ja, besonders schön findet, wenn sie dann so auf die Metaebene geht und sagt, ja und dann konnte mein Gehirn einfach nicht aufhören und musste der Frage nachgehen, warum das so ist. Ja,
genau. So, und das bringt uns zum Ende unserer Folge heute und zum Ende unserer Newsliste. Wir hoffen, wir waren ein bisschen informativ und wir haben euch ein paar Sachen noch erzählt, die ihr noch nicht gewusst habt. Und wie gesagt, die Links findet ihr alle in den Shownotes, da könnt ihr nochmal nachlesen. Und wir hören uns am Mittwoch wieder mit einem Review zu Flip 7.
Ja, genau. Und bis dahin hoffen wir, ihr lasst es euch gut gehen, ihr spielt was Schönes und ansonsten tschüss.
Ich gucke jetzt noch ein bisschen in die Augen der Hypnotod.
Ja, guck noch in die Augen der Hypnotod.
Tschüss.